Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk und wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme, wir starten in Folge 327.
Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und willkommen auch in einem Land, dessen Regierungschef in etwa so beliebt ist wie ein Wecker morgens um 5. Das ist übrigens auch die Uhrzeit, zu der wir laut Friedrich Merz endlich auf den Weg zur Arbeit gehen sollten. Steuergeld erwirtschaften. Und?
Haltung zu zeigen. So, wir sehen, wie unser Land immer mehr rechts wird. So. Das feiere ich halt gar nicht.
Nee? Ach was. Die Berliner Rapperin Iki Mel zu Gast im Podcast von linken Frontfrau Heidi Reichinek. Ja, anscheinend darf jetzt wirklich jeder einen Podcast machen. Aber im Kern haben die beiden sogar was mit uns beiden gemeinsam. Mhm. Wir alle kritisieren diese Regierung. Wir haben halt unterschiedliche Gründe. Aber das zeigt in Sachen Beliebtheit, das rangiert das Kabinett im März irgendwo zwischen Zahnarztbohrer und Nebenkostenabrechnung.
Unangenehm. Könnte aber noch weitaus schlimmer sein. Stellt euch vor, es ist Demokratie und keiner geht hin. Ja, stell dir vor, Union und SPD, Grüne und Linke machen dir so ein tolles politisches Angebot und der blöde Bürger weiß das einfach nicht zu schätzen. Mehr noch, er wählt fremd. Vor allem im demokratieresistenten Osten. Und genau den nehmen wir heute unter anderem unter die Lupe.
Ja, richtig. Ein zackiges Guten Tag, lieber Osten. Und Good Morning America in den Westen der Republik, in die alten 10 Bundesländer. Ja, wir wüssten ja gar nicht, wie das Wesen von Deutschen so ist, wenn wir unseren Björn Höcke nicht hätten. Der hat es ja nochmal erklärt in der Weltwoche.
Ja, richtig.
Der
ja.
Komplett durchamerikanisierte Westen und der echte deutsche Osten.
Der Mickey-Maus-Westen.
Ja, so ist es. Beide werden heute vorkommen, also der Osten und Björn Höcke. Wir gehen in den Osten Deutschlands, wir gehen aber auch in den Osten Europas. In der Ukraine, da hat man Friedrich Merz noch gern.
Ja.
Dort besitzt der schlachsige Onkel mit dem dicken Portemonnaie fast schon Kultstatus. Damit das auch so bleibt, bereitet die schwarz-rote Rüstungskoalition bereits einen neuen Geniestreich vor.
Mehr dazu später. Unsere Stationen sind heute also unter anderem Berlin, Schwerin, Erfurt, London, Paris und Kiew. Bitte anschnallen, wir starten in den ersten Themenblock.
Leute, ihr kennt uns jetzt schon seit über 6 Jahren. Basta Berlin ist immer auch ein Service-Podcast. Mhm. Wir lösen Probleme, von denen viele gar nicht wussten, dass sie existieren. Und damit fangen wir gleich an. Lebenshilfe für die junge Generation. Weiblich, ledig, jung, sucht.
Welcher Arbeitgeber ist bereit, jemanden einzustellen, der absolut nicht belastbar oder zuverlässig ist? Wer stellt jemanden ein, der mehrmals im Monat für bis zu 2 Wochen einfach sagt, yo, ich schaffe es nicht, ich krieg nichts geschissen, ich komme nicht aus dem Bett?
2 Mal im Monat für 2 Wochen ausfallen, das ist heftig. Noch heftiger wäre, wenn man 52 Mal im Jahr für 1 Woche ausfällt. Welcher Arbeitgeber ist bereit, so einen Mitarbeiter einzustellen?
Ja, ist schwierig. Es bräuchte einen Job ohne viel Verantwortung. Ob du da bist oder nicht, darf eigentlich keine Rolle spielen. Wir suchen praktisch einen Selbstläufer, bei dem man auch dann nichts falsch macht, wenn man sich am Sankt-Nimmerleins-Tag doch mal auf die Arbeit verirrt. Was könnte das sein?
Ich hab's. Bezirksbürgermeisterin.
Heute ist Equal Pay Day. Das heißt, wir Frauen haben die ersten 2 Monate in diesem Jahr umsonst gearbeitet. Uta dos Santos, sagt euch, wofür sich die SPD einsetzt.
Hey, das waren 2 starke Frauen der SPD Berlin. Die Linke ist Uta Francisco dos Santos. Sie wollte für die SPD Mitte Bezirksbürgermeisterin werden. Und Uta stand auch auf Platz 1 der Liste für das Bezirksparlament.
Die beiden SPD-Frauen sind gerade im Wahlkampf zu sehen gewesen. Die eine sagte, Frauen haben die ersten 2 Monate des Jahres umsonst gearbeitet. Jetzt kommt der Hammer.
Uta dos Santos hat gar nicht gearbeitet, wurde aber trotzdem bezahlt. Was ist das denn jetzt? Feminismus? Gleichberechtigung?
Nein, das ist ein persönliches Schicksal. Die Politikerin ist eigentlich bei der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen. Dort wurde sie aber schon länger nicht gesehen. Sie ist seit einiger Zeit krankgeschrieben.
Für die Kandidatur zur Bezirksbürgermeisterin reicht's aber noch. Mhm. Da wäre sie dann zuständig für Mitte, Tiergarten, Wedding und Moabit. Das macht sich doch mit links, nicht wahr, liebe SPD? Was denn schon 360.000 Menschen, die verwaltet werden wollen?
Ja, die SPD macht sich stark für gute Tarifverträge und gute Löhne, von denen man leben kann. Und das ist insbesondere für uns Frauen und in Verantwortung für Familien sehr, sehr wichtig. Wir wollen gute Kinderbetreuung und gute Rahmenbedingungen in Ganztagsschulen, damit wir möglichst Vollzeit arbeiten können.
Typisch Politiker. Eine Frau, die gar nicht arbeiten geht, fordert gute Tarifverträge und dass andere Frauen Vollzeit arbeiten gehen.
Ja, ist doch klar, warum. Wer Teilzeit krankgeschrieben ist, bekommt weniger Geld, als wer Vollzeit krankgeschrieben ist.
Okay, das verstehe ich.
Die SPD-Kommunalspitzenpolitikerin und Angestellte der Berliner Finanzverwaltung hat übrigens im April dann doch ihren Verzicht auf die Kandidatur bekannt gegeben.
War sie doch zu krank?
Nein, sie ist Opfer einer Medienkampagne geworden.
Oh nein.
Einer Kampagne rechter Medien. Sie schützt damit nur sich und ihre Familie.
Dann gute Besserung. Und wieder ist ein Job in der Politik frei geworden.
Welcher Arbeitgeber stellt jemanden ein, der nicht mit Menschen reden kann, der nicht mit Stress umgehen kann, der Meltdowns kriegt, wenn er ein bisschen überfordert ist oder es nicht so läuft, wie er es gerne möchte?
Das Bezirksparlament von Berlin ist vielleicht nicht der beste Ort für dienstunfähige Politiker. Aber vielleicht klappt es ja eine Etage weiter oben, im Landesparlament.
Ich grüße natürlich meine Eltern, meine Verwandten, alle Freunde, alle, die zu Hause auf der Couch gesessen haben, Daumen gedrückt haben, geschrien, gejubelt, geweint, gelacht und gezittert haben, so wie Icke. Und ich grüße alle, die hier gerade zuschauen, was nicht so viele sein sollten.
Das war Sportikone Christoph Harting. Er und sein Bruder Robert haben uns viele schöne Stunden beschert. Sie sind Legenden des Diskuswerfens und haben olympische Geschichte geschrieben. Beide sind Olympiasieger, beide sind starke Männer, beide über 2 Meter groß.
Aber auch starke Männer können zerbrechlich sein. Christoph Harting hat vor einigen Jahren bereits seine Depression öffentlich gemacht. Dafür auf jeden Fall großen Respekt.
Ja. Seine Krankheit hat dafür gesorgt, dass er seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Er war immer wieder krankgeschrieben und ist ausgefallen.
Und aus 2x2 Wochen im Monat wurden dann tatsächlich 52 Wochen im Jahr. Harting ist von Beruf nicht Diskuswerfer, sondern er ist Oberkommissar der Bundespolizei. Seine Polizeikollegen müssen aber seit rund 2 Jahren auf ihn verzichten. Er ist seit etwa 2 Jahren komplett dienstunfähig krankgeschrieben.
Das ist übel.
Halb so wild, all cops are bastards.
Benjamin, bitte was?
Jetzt tu mal nicht so, all cops are bastards. Je weniger Polizisten im Einsatz sind, umso sicherer sind wir. Kranke Polizisten schikanieren nicht. Sie setzen keine Repressionen um. Und vor allem können kranke Polizisten keine rassistischen Polizeikontrollen durchführen.
Das klingt irgendwie so gar nicht nach dir.
Nein, das klingt nach politischem Linksextremismus.
Ja. Wobei, was heißt Extremismus?
All cops are bastards. Solche Losungen sind natürlich weit verbreitet. Auch in der Partei Bündnis 90 Die Grünen kann man sie finden. Und vor allem bei der Partei Die Linke. Und das bringt uns wieder zu unserem Diskushelden.
Deutscher Olympiasieger geht in die Politik und kandidiert für Die Linke. Christoph Harting, Olympiasieger im Diskuswerfen bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro, wagt einen bemerkenswerten Schritt in eine gänzlich neue Richtung. Der 36-Jährige aus Berlin hat angekündigt, bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September für die Partei Die Linke anzutreten. Das schreibt die Frankfurter Rundschau.
Zu krank, um zu arbeiten, aber gesund genug für die Politik? Ist das nicht Quatsch?
Oh nein, natürlich nicht. Eine Parteisprecherin erklärte gegenüber der Bild, Harting sei seit Mitte 2024 bis auf Weiteres dienstunfähig, so die Sprecherin. Dies betrifft die komplexe Tätigkeit als Bundespolizist.
Dem das ist schon gut.
Das ist schon wirklich gut.
Dem Wahlkampf stehe dies nicht entgegen. Dass Menschen, die unter diesem Krankheitsbild leiden, auch versuchen, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist absolut nachvollziehbar. Ein ehrenamtliches Engagement sei weder nach Umfang noch nach Intensität mit einer aktiven Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst vergleichbar.
Aber er ist der Spitzenkandidat in Wahlkreis 1 in Lichtenberg. Das heißt, er will ins Abgeordnetenhaus. Die Tätigkeit als Abgeordneter ist weniger komplex als die Tätigkeit bei der Bundespolizei.
Das sagt die Linke.
Ja, stimmt. Bei der Bundespolizei muss man ja nur Bastard sein.
Richtig.
Als Politiker muss man Lügenbaron, ja. Schwarzkopf-Professional, Schwachkopf. Da muss man schon vieles sein.
Huiuiui. Man hat bei der Bundespolizei tatsächlich 2 Jahre keine Tätigkeit gefunden, bei der Harting irgendwie funktionieren könnte. Er könnte offensichtlich nicht mal im Büro sitzen und Vorgänge bearbeiten. Ich wette, dass es irgendwo links hinten im Büro der Bundespolizei am Flughafen oder so noch jemanden gibt, der da nur einen Stempel von A nach B setzt. Ja?
Stempel August.
Er kann also nicht am Bahnhof stehen und Präsenz zeigen mit seinen 2,07 Meter.
Der ist doch allein schon so furchtbar.
Benjamin, am Bahnhof, das ist die gefährlichste Ecke, bist du bescheuert?
Da sind 2,07 Meter Diskus-Olympiasieger steht, da mache ich nichts mehr. Er konnte nicht mal auf dem Flughafen rumspazieren und nach verlorenen Koffer Ausschau halten. Das gehört auch zur Bundespolizei. Aber für das Berliner Abgeordnetenhaus, da reicht's.
Zitat: Ein ehrenamtliches Engagement sei weder nach Umfang noch nach Intensität mit einer aktiven Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst vergleichbar.
Was meinen die denn mit Ehrenamt? Die Entschädigung für das Ehrenamt Abgeordneter in Berlin beträgt 8.161 Euro pro Monat. Hinzu kommen übrigens noch pro Monat 3.304 Euro steuerfrei für Briefmarken, Büro und Telefon. Und bis zu 4 Mitarbeiter kann Herr Harting da auch noch beschäftigen. Dafür gibt es dann noch einmal bis zu 8.057 Euro.
Ein Ehrenamtler verursacht also Kosten von Pi mal Daumen 20.000 Euro pro Monat und kann bis zu 4 andere Ehrenämter einstellen.
Ich mein's doch gar nicht böse mit der Harting. Der hat sogar was ganz Sympathisches gesagt. Werden wir gleich zu kommen. Er hat gesagt, dass in seinem Umfeld fast alle AfD wählen, aber er halt nicht.
Fand ich ganz
sympathisch, weil das zeigt ja, dass er auch noch einen Kosmos hat außerhalb dem Kosmos linke Partei.
Stimmt.
Aber ich will ihm nicht zu nahe treten. Ich will bloß eines sagen. Wenn ihr meint, er kann's ja mal versuchen, aber er ist seit 2 Jahren dienstunfähig geschrieben. Auf absehbare Zeit bleibt er dienstunfähig. Und jetzt kann er es ja mal versuchen mit dem Ehrenamt Abgeordneter. Nein, das sind unsere Volksvertreter und die schicken wir dahin, damit die Gas geben, damit die sich Mühe geben, damit diese Stadt in Ordnung kommt. Denn diese Stadt ist alles andere als in Ordnung. Mhm. Es ist nicht so, wir können es ja mal mit dem versuchen und wenn es nicht klappt, dann werden ja auch seine 4 Mitarbeiter die Arbeit machen.
Ja, oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer, dass sie Herr Hartungs VIP-Status nehmen, um natürlich Stimmen zu bekommen und den dann eben auch ins hinterletzte Stempelbüro setzen und dann bei Abstimmungen genau sagen, so, hier musst du da stempeln, da musst du da stempeln. Das wäre irgendwie eine Lose-Lose-Situation, auch für Herrn Hartung, da sollte er drüber nachdenken.
Und weißt du, wie oft habe ich dieses ganze Geheule unter anderem aus dem Bundestag schon gehört, ach, die Arbeit ist so schwer und hier gibt es ja auch nicht genug, wir dürfen auch nicht essen und trinken im Plenarsaal und da sind schon Leute depressiv geworden und der ist jetzt depressiv und der ist krank. Oh, wir haben so viel zu tun. Aber dann jemanden dahin schicken, der jetzt schon arbeitsunfähig ist. Sag mal, tickt ihr noch richtig? Es ist nämlich tatsächlich so. Die Bevölkerung denkt sich, wollt ihr uns verarschen? Mhm. Und die Linken sagen,
gerne.
Ja, aber nicht nur die Linken, die SPD ja auch und wartet mal ab. Mhm. Also, Herr Harting hat sich übrigens selber dazu auch schon geäußert, warum er in die Politik geht. Linke Politik ist immer die richtige Politik. Das hat er gesagt. Und er will natürlich gegen die AfD kämpfen.
Ach, die AfD. Die Partei der Fleißigen, der Professoren und Arbeiter, der Handwerksmeister. Ja, kein Wunder, dass der Harting die jetzt nicht mag. Bei der AfD gibt's ja keinen Schlendrian.
Nun ja, wir haben ja jetzt ein gewisses Schema gesehen. Angestellte oder Beamte im öffentlichen Dienst sind leider krankgeschrieben, gehen aber trotzdem in die Politik und arbeiten dann da weiter.
So haben wir das jetzt 2-mal erlebt. Aber das war ja auch die Linke.
Und die SPD.
Ja.
Die Saarbrücker Zeitung schreibt Ende April, trotz Krankschreibung für AfD-Fraktion tätig. Als Lehrer über 1 Jahr krankgeschrieben, aber fit genug für eine Nebentätigkeit in der AfD-Landtagsfraktion, die von seinem Vater geleitet wird. Weil er die Nebentätigkeit zudem nicht angezeigt hat, werden dienstrechtliche Konsequenzen gegen den ehemaligen Kreisvorsitzenden geprüft.
Es ist schon zum Mäusemelken, ne? Gibt's denn da draußen nur noch Kranke in diesem Land? Kranke und Krankgeschriebene? Nein. Hoffnung macht dieser Leistungsträger.
15 Wochen und einen Tag bis zu dieser Landtagswahl. Und so 12 bis 15 Wochen, sagt man ja gemeinhin, sind im Sport das Trainingslager.
Friedrich Merz, der einzige Sportler der Welt, der 3 bis 4 Monate ins Trainingslager geht.
Na, Friedrich Merz, ne? Er trainiert nicht im Trainingslager, er trainiert das Trainingslager.
Er ist praktisch der deutsche Chuck Norris. Friedrich Merz, er ist nicht der Lokomotivführer der Bundesregierung, er ist die Lokomotive.
Na, was der anpackt, das läuft. Und wenn es nicht läuft, dann macht er ihm Beine.
Liebe Simone Borchert, lieber Philipp Amthor, lieber Georg Günther, ihr macht wirklich zusammen einen großartigen Job in der Bundestagsfraktion. Heute sind es 3 Kolleginnen und Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte, dass es bei der nächsten Bundestagswahl wieder 6 werden, wie es schon einmal war.
Friedrich Merz fordert eine Verdopplung der Abgeordneten aus MacPom. Und was er fordert, das passiert gefälligst auch.
Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40% erreichen. Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Das geht!
Friedrich Merz verdoppelt Mecklenburg-Vorpommern und halbiert die AfD. Und wie das geht, das wissen Sie in der CDU Thüringen ganz genau.
Seit 2024 darf ich das grüne Herz Deutschlands Thüringen regieren. Wir haben gemeinsam Linksgrün nach 10 Jahren abgelöst. Wir haben Björn Höcke gestellt und besiegt.
Mario Vogt, Ministerpräsident von Thüringen. Das ist natürlich eine große Ehre für ihn. Seine Vorgänger trugen schließlich so schillernde Namen wie Bodo Ramelow und Thomas Kemmerich. Mario Vogt, er hat die AfD mit Björn Höcke quasi im Alleingang zerlegt.
Wo steht das? In der Zeitung? In den Geschichtsbüchern? Oder in seiner eigenen Doktorarbeit?
Die Linkspartei kommt danach auf 11,5%. Die AfD 33,5%. Also mehr als in den Umfragen eigentlich vorhergesehen wurde, die CDU 24,5.
Mario Vogt besiegt die AfD mit 24,5 zu 33,5%.
Unfassbar, Leute. Wie kommt der Vogt darauf, dass er gegen Björn Höcke gewonnen hat? Wo hat er das gelesen? Wo steht so ein Schwachsinn?
Ja, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich in seiner Doktorarbeit.
Die Technische Universität Chemnitz hat Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt, CDU, seinen Angaben zufolge den Doktorgrad aberkannt.
Die Universität Chemnitz hat 1,5 Jahre geprüft. Im Januar hat sie dann einstimmig entschieden, der Doktortitel wird entzogen. Vogt hat nicht sauber gearbeitet.
Ja, das ist übrigens die erste Doktorarbeit auf der Welt, die länger geprüft wurde, als sie geschrieben wurde. Ja. 1,5 Jahre geprüft, also ich dachte schon, nach die Ball, ich hör dir trapsen, die trauen sich nicht, dem in die Pfanne zu hauen. Aber dann haben sie ihn doch einstimmig in die Pfanne gehauen.
Immerhin.
Der CDU-Spitzenpolitiker hat sich also mit fremden Federn geschmückt. Das ist für seine Glaubwürdigkeit eine Katastrophe. Andere Politiker treten wegen sowas zurück. Man denke nur an Schummel-Franzi aus Berlin oder Karl Theodor zu Guttenberg.
Oh ja, Mario Vogt geht einen anderen Weg, er klebt an seinem Posten. Und er hat scheinbar rein gar nichts aus der Affäre gelernt. Anfang Juni, da kommt's noch dicker, in der Welt erscheint ein Gastbeitrag. Verfasst hat ihn Mario Vogt gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, dem CDU-Politiker Sven Schulze.
Wir brauchen mehr Raum für deutsche Stimmen von Mario Vogt, Sven Schulze. Nur 3% deutschsprachige Musik im Radio, das ist zu wenig, finden die Ministerpräsidenten von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Hier schreiben die beiden CDU-Politiker, wie sie das ändern wollen.
Ja, sieh an! Der Björn Höcke-Bezwinger aus Thüringen schreibt einen Artikel mit seinem Kollegen aus Sachsen-Anhalt, also dem Mann, der demnächst Ulrich Siegmund von der AfD vernichten wird. Denn im September wird ja auch nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch Sachsen-Anhalt gewählt. Und dort rechnet die CDU derzeit mit einem Kantersieg gegen die AfD.
Ja, nach der aktuellsten Umfrage vom 13. Mai wird die CDU 24% bekommen. Die AfD 42%. Das wird ein klarer 24-42-Sieg der CDU. Aber dennoch ist dieser Zeitungsartikel natürlich eine tolle Wahlkampfhilfe. Doch was müssen wir im Stern lesen?
Ministerpräsidenten nutzen künstliche Intelligenz, um Gastbeitrag über deutsche Sprache zu schreiben. Worthülse reiht sich an Worthülse. Der Verdacht liegt nah. Dieser Text klingt KI-generiert. Und das ist er auch.
Nein. Wenn ihr denkt, das ist schon sehr dreist, dann wartet mal auf die Begründung. Die Thüringer Staatskanzlei teilt mit, Selbstverständlich nutzen wir bei unserer Arbeit auch moderne digitale Werkzeuge, darunter KI-Anwendungen. Dass einzelne Formulierungen oder sprachliche Wendungen durch digitale Hilfsmittel angeregt oder verbessert werden, ist ein zeitgemäßer Einsatz dieser Technologien.
Ja, was beschwert ihr euch eigentlich, ihr Trottel? Ihr glaubt wirklich, Mario Vogt und Sven Schulze schreiben einen Artikel, auf dem die Namen Mario Vogt und Sven Schulze stehen? Oh Gott, Wähler sind so dumm, fast schon eklig.
Wisst ihr was? Schwamm drüber.
Warum?
Lieber künstliche Intelligenz als Mario Vogt.
Komm.
Nein, im Ernst. Die Schlagzeile müsste ganz anders laufen. Sensation. Erstmals Intelligenz in der Staatskanzlei nachgewiesen.
In Thüringen heißt das gehacktes, wenn Sie sich in der
Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen.
Nee, Sie haben gesagt.
Mario Vogts Intelligenz, die nennt man immer noch gehacktes.
Was ist in Mario Vogts Kopf? Gehacktes. Nein, eben nicht gehacktes, es ist ja Matt.
Ah, ja, ist auch egal. Nach dieser Wahlkampfhilfe aus Thüringen hat sich der CDU-Kandidat für Sachsen-Anhalt gedacht, ich brauche keine Hilfe mehr, lieber keine Hilfe als so eine Hilfe.
Und das bringt uns schon zur nächsten Pointe. Was haben Friedrich Merz und Saskia Esken gemeinsam?
Die Frisur.
Also das ist ja offensichtlich falsch. Du hast aber noch einen Versuch.
Sie beleidigen den politischen Gegner und schrecken nicht davor zurück, den Holocaust und die Verbrechen des Dritten Reichs zu verharmlosen.
Das ist jetzt eine heftige Behauptung von dir, aber stimmt das? Könnte das die Gemeinsamkeit von Saskia Esken und Friedrich Merz sein?
Und da ist, um es mal im Bild zu sagen, sozusagen auf der anderen Straßenseite, eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, den es in der Geschichte jemals gegeben hat.
Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben,
die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels?
Ja, das ist eine Nazi-Partei.
Okay, Marcel, du hast recht. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Saskia Esken und Friedrich Merz. Aber ich meinte was anderes. Ich meinte ihre Beliebtheit.
Ja. Im September 2024 waren Landtagswahlen in Brandenburg. Es ging natürlich vor allem gegen die AfD. Die damalige SPD-Chefin Saskia Esken sagte im Deutschlandfunk, müssen mehr Präsenz zeigen. Die SPD-Vorsitzende Esken hat ihre Partei nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen aufgerufen, mehr Präsenz zu zeigen. Sie kündigte an, dass man den anstehenden Wahlkampf in Brandenburg auch in der Fläche und nicht auf großen Veranstaltungen unterstützen werde.
Saskia Esken will also mehr Präsenz zeigen. Am selben Tag berichtet der Tagesspiegel, SPD-Landesvize fordert Talkshow-Verzicht für Saskia Esken. Katrin Lange sagte, fürs Erste wäre schon einiges gewonnen, wenn bestimmte Leute grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden. Es ist nämlich unerträglich.
Ja.
Endlich spricht mir meine SPD-Politikerin aus dem Herzen.
Ist ja selten.
Ich dachte nicht, dass das noch passiert.
Ja. Und wie sieht's jetzt mit Friedrich Merz in Sachsen-Anhalt aus? Der Spiegel mutmaßt, versteckt die CDU den Kanzler. In Ostdeutschland steht für die CDU viel auf dem Spiel, vor allem in Sachsen-Anhalt. Friedrich Merz könnte im Wahlkampf unterstützen, doch die Landespartei grenzt sich von ihrem Kanzler ab.
Eigentlich wollte sich das CDU-Präsidium in Magdeburg treffen. Sowas macht man ja klassisch, um die Aufmerksamkeit im Wahlkampf nochmal auf die Partei zu lenken. Dieses Treffen kurz vor der Wahl wurde jetzt aber abgesagt. Lieber nicht zu viel Aufmerksamkeit für Politiker wie Friedrich Merz, Nina Waken oder Karin Prien.
In Sachsen-Anhalt, da fürchtet man wahrscheinlich, dass der Kanzler da was verwechselt. Er verdoppelt die AfD und halbiert die CDU.
Und darauf darf man auch ein bisschen stolz sein.
Liebe Kontrafunker, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, jetzt geht's ab. Jetzt ist wirklich Crunch-Time. Jetzt sind die Tage der Entscheidung. In den kommenden 100 Tagen entscheidet sich die deutsche Geschichte. Der Wind of Change weht mal wieder durch den deutschen Osten. Eine neue Wende steht bevor. Die Altparteien sind auf dem Weg auf den Sperrmüll der Geschichte.
Die Grünen betteln um den Einzug in die Landesparlamente, die Windmühlenpartei rudert ums Überleben, in den Städten oben auf dem Land eine Splitterpartei.
Die SPD könnte tatsächlich aus dem Landtag fliegen. In Baden-Württemberg war es knapp daneben, in Sachsen-Anhalt könnte es passieren.
Die FDP, wer ist das noch gleich? Das neue Projekt von Strack-Zimmermann und der Weinnase von der Waterkant, ja, existiert im Osten praktisch nicht mehr.
Am schlimmsten wird es aber die CDU treffen. Die befindet sich in einer historischen Zwangslage. Bundeskanzler Merz hat es klar gemacht. Mit den Mauerschützen von der Linkspartei kann man nicht zusammenarbeiten. Mit den Hitlerjungen von der AfD geht's aber auch nicht.
Warum bringt sich der Kanzler immer wieder in diese Zwangslage? Hat er schon wieder Angst vor schlechter Presse?
Die bekommt er doch sowieso. Ja. Er ist unfassbar unbeliebt. Und jedes Käseblatt berichtet über sein verkorkstes Kabinett.
Hat er schon wieder Angst vor dem NGO-Komplex? Dem linken und linksextremen Vorfeld der deutschen Parteienlandschaft?
Die hassen ihn doch sowieso. Denen kann und will er es nicht recht machen.
Kanzler Merz verbaut sich jede Woche seine Optionen. Gefragt oder ungefragt, er labert von der Brandmauer. Er dementiert jede Zusammenarbeit mit Linken und AfD.
Dabei arbeitet seine Partei bereits auf Landesebene mit der Linken zusammen. Und auf kommunaler Ebene auch mit der AfD.
Friedrich Merz liefert sich den Grünen aus. Er liefert sich der SPD aus und den Linken. Die CDU ist eine strategische Vollkatastrophe.
Die Grünen leiden an ihrer eigenen Ideologie und sie zerstören damit unser Land. Die SPD leidet an ihren unglaubwürdigen Parteikadern. Sie befördern ausschließlich Unsympathen und Lachnummern in hohe Ämter. Die Wähler hassen diesen Trick.
Die CDU scheitert an ihren eigenen Strategen. Sie scheitert an den Daniel Günthers dieser Welt. Friedrich Merz ist ein Ritter von der traurigen Gestalt. Er kämpft gegen Windmühlen. Als trauriger Ritter steht er vor den Trümmern seiner Karriere. Und er kämpft wie ein David ohne Steinschleuder gegen diesen großen Goliath.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Der Goliath der deutschen Politik. Die Frau, die immer noch ganze Hallen füllt, der sie in den Reaktionen immer noch voller Sehnsucht hinterher schreiben, die Frau, die noch heute Grüne, SPD und Teile der CDU vereinen kann. Gegen diese Frau kämpft der traurige Fritz, denn ihr starker Arm reicht noch immer weit in seine Partei. Von Angela Merkel können sie sich nicht lösen.
Sie stehen vor den Trümmern und schauen in den Abgrund. Die SPD und die CDU. Sie denken, es sind die Trümmer unserer Demokratie. Dabei sind es nur die Trümmer ihrer eigenen Politik. Jahrzehntelange Fehler, schwerwiegende Richtungswechsel und der Verrat der eigenen Grundsätze.
Während Sie unser Land technologisch verrotten lassen haben, während die Infrastruktur kaputt gegangen ist, das Bildungsniveau gesunken ist und unsere Behörden kollabierten, haben Sie das genannt, was Sie Modernisierung unseres Landes nennen. Es war eine moralische Modernisierung. Sie haben moralisch aufgerüstet. Wirtschaft ganz unten, Nase ganz oben. Der moralische Zeigefinger ersetzte die Schwielen harter Arbeit. Sie gendern, sie suchen in jeder Ecke nach Rassismus. Sie sind das Sozialamt der ganzen Welt und zerstören dabei ihre Heimat.
Sie sind die Krone der Inkompetenz. Und wenn sie erwischt werden, dann leugnen sie, dann vertuschen sie, dann verhindern sie Aufklärung. Sie tun so, als wäre überhaupt nichts passiert.
Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt, auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. Bei einem was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung, und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, etwa auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Das sagte Jens Spahn im April 2020. Und während er das sagte, kaufte er mit Steuergeld Corona-Masken ein. Er kaufte 5,7 Milliarden Mund-Nasen-Bedeckung. Dafür wurden Mondpreise gezahlt, ein Vielfaches der Vor-Corona-Preise. Und er setzte sich mit seiner eigenen Preisgestaltung auch gegen den Rat seiner Experten im Ministerium durch. Und er zahlte mehr, als sein Ministerium empfohlen hatte.
Diese Masken von Jens Spahn werden seit Jahren vernichtet. 2023 wurden 1,5 Milliarden Masken verbrannt. Am Montag wurde bekannt, dass 2000 Tonnen Material vernichtet werden. Das sind Masken, Schutzbrillen und medizinisches Material. Allein die Masken wurden für 250 Millionen Euro gekauft.
Komisch. wieso haben wir eigentlich diese Haushaltsnotlagen? Wieso brauchen wir ständig irgendwelche Sondervermögen?
Keine Ahnung.
Erzählt erst mal euren Kindern und Enkeln, wie es dazu gekommen ist, dass sie selber pleite sind. Boah, wie unser Land pleite ist. Und dabei passiert ja noch viel Besseres. Mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete haben sich persönlich mit Maskendeals bereichert. Jens Spahn und Angela Merkel haben einen Milliardenschaden angerichtet. Das waren die Maskendeals aus der ersten Welle.
Und dann kam Ursula von der Leyen mit ihrer Impfstoffbestellung. Die CDU-Frau von der Leyen übernahm die Verhandlungen für die Impfstoffgeschäfte.
Und wieder Inkompetenz, Vertuschung und Behinderung der Aufklärung. Die Verträge sollen geheim gehalten werden. Dann veröffentlicht man praktisch komplett geschwärzte Unterlagen. Die Handydaten von Frau von der Leyen werden geschreddert, gelöscht oder sind leider einfach nicht mehr auffindbar. Was für ein Pech aber auch.
Die Impfstoffbestellung der Merkel-Regierung hat einen Milliardenschaden angerichtet. Und kaum denkst du, es kann nicht mehr schlimmer werden, kommt die Ampelkoalition. Und Karl Lauterbach macht eine Impfstoffinventur.
Ich hatte dazu also eine Bestandsaufnahme, wenn man so will, eine Inventur der also Impfstoffmengen, die wir bestellt haben und erwarten können, vorgenommen am letzten Freitag. Ich war mit diesen Ergebnissen nicht einverstanden, weil es einfach für eine solche Boosterimpfungsstrategie nicht ausreicht.
Lauterbach wird also im Dezember 2021 Gesundheitsminister und holt 35 Millionen Moderna-Spritzen schneller nach Deutschland.
Das hat er Mitte Dezember angekündigt. Wie viele von diesen 35 Millionen wurden denn verimpft?
Keine.
Wirklich? 35 Millionen wurden weggeschmissen?
Also, das lässt sich jetzt nicht mehr so einfach nachvollziehen, aber ich sag's mal so. Das Ärzteblatt hat berichtet, dass im Jahr 2023 132 Millionen Impfstoffdosen vernichtet wurden, aber trotzdem noch 52 Millionen auf Lager waren. Da sind wir schon bei 184 Millionen vernichteten Impfstoffdosen. Und du hast ja eigentlich nach dem Jahr 2022 gefragt. Auch da sind über 20 Millionen Impfstoffdosen vernichtet worden. Deutschland hat also in den Jahren 22, 23 und 24 voraussichtlich über 200 Millionen Impfdosen entsorgt. Gesundheitsminister in der Zeit dieser Entsorgung war Karl Lauterbach. Wenn wir für diese Dosen mal einen Preis von 20 Euro annehmen, wurden Impfstoffe für 4 Milliarden Euro weggeschmissen.
Aber das ist noch nicht alles, noch lange nicht. Eine Meldung, die haben wir noch für euch. Gefunden in der Frankfurter Rundschau. Kultparfümerie insolvent. Ostdeutsche Erfolgsgeschichte gerät gefährlich ins Wanken.
Die Parfümerie Thiemann hat 13 Läden in 3 Bundesländern, ist quasi der Inbegriff von einem familiengeführten Mittelstand. Aber jetzt insolvent. Als wir das gelesen haben, haben wir zuerst gedacht, ja, was ist es denn wohl? Sind das gestörte Lieferketten? Sind das Strompreise, Energiepreise? Die Antwort aber war ein kleines bisschen überraschend, aber hat uns die Augen geöffnet.
Die Corona-Maßnahmen.
Viele Einkaufscenter hätten die früheren Besucherzahlen nach der Pandemie nie wieder erreicht, aber langfristige Mietverträge liefen dennoch weiter.
Um die laufenden Kosten zu decken, musste das Unternehmen Kredite aufnehmen. Und weil das Geschäft nie mehr zurückkam, war das eben jetzt nicht mehr möglich. Manche sterben schnell, andere sterben langsam, aber eins haben sie gemeinsam, sie sterben.
Merkel, Spahn, Scholz und Lauterbach haben 2020 und 2021, 2022 Lockdowns beschlossen. Anders als andere Länder oder Bundesstaaten der USA. Und die Auswirkungen spüren wir bis heute.
Die Einkaufszentren sterben. Leerstand dominiert ganze Innenstädte. Der Umsatz ist abgewandert ins Internet. Die Corona-Maßnahmen haben diesen Wandel massiv beschleunigt.
Diskotheken und Clubs gehen jetzt reihenweise pleite. Das Ausgehverhalten junger Leute hat sich nachhaltig verändert. Aber wisst ihr, was sich nicht verändert hat? Die Politik.
Es ist immer dasselbe. Jetzt ist die Krise am größten.
Jetzt brauchen wir neue Schulden.
Jetzt brauchen wir neue Maßnahmen.
Jetzt brauchen wir einen Lockdown, ein Testcenter, einen Maskendeal.
Jetzt müssen wir aufrüsten. Jetzt müssen wir den Krieg gewinnen. Jetzt müssen wir grün werden. Jetzt müssen wir die Katastrophe abwenden.
Und dann, wenn der Rauch sich verzogen hat, bleibt nichts als Schulden. Nichts als eine komplett verwüstete Volkswirtschaft, eine gespaltene Gesellschaft und ein kaputtes Land. Und dann stehen sie vor euch. Die reichen Männer mit den teuren Anzügen. Sie schauen auf den Dreck unter ihren Fingernägeln. Dann gucken sie ganz betroffen in die Kamera und sie sagen,
dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Ich verzeih hier gar nichts.
Nee, so. Da wird natürlich nichts verziehen. Das Essentielle ist ja, keine Aufklärung erwünscht. Ja. Kein Untersuchungsausschuss. Das darf auf keinen Fall passieren. Mhm. Daran haben sie alle kein Interesse.
Und das Beste ist ja, dass auch in den Ländern, wo möglicherweise die AfD mehr als ein Drittel bekommen könnte, dass da ja jetzt vorgesorgt wird, also Untersuchungsausschüsse, nee, das muss dann jetzt schon mindestens die Hälfte des Parlaments sein. Ab in den zweiten Themenblock. Und auch den beginnen wir in dieser Woche mit unserem alten Bundesfritz. Der deutsche Kanzler, der ist im Land ja so beliebt wie Zahnschmerz. Und immer, wenn Friedrich Merz an ein Rednerpult tritt, dann fragt man sich vorher schon ganz gespannt, welche Bevölkerungsgruppe er wohl heute beleidigt.
Um dann am Ende wieder auf klassische CDU-Durchhalteparolen zu setzen.
Wir schaffen das, wir können das schaffen, wenn wir alle zusammenstehen und wenn wir wieder ein bisschen mehr an uns selbst auch glauben.
Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute!
Ganz genau! Das war noch ein Ausschnitt aus der Merz-Rede beim CDU-Parteitag in MacPom. Hm. Die war übrigens in weiten Teilen völlig identisch mit einer Rede, die der Kanzler ein paar Tage vorher beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Brandenburg gehalten hat.
Ja, warum auch bitteschön der Aufwand? Mit den Ossis kann man ja machen. Da muss jetzt eine Rede für alle reichen.
Und die halten wir dann so lange, bis von Rostock bis Erfurt wieder CDU gewählt wird.
Klappt bestimmt nicht. Und genauso wenig, wie es innenpolitisch für den Pinocchio-Kanzler läuft, so wenig läuft's im Ausland.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer werden mit Zelensky über das weitere Vorgehen beraten.
Mit den Worten könnte auch ein guter Witz beginnen. Kommen Merz, Macron und Starmer in eine Bar und treffen Zelensky.
Fragt der Barkeeper, was darf's denn sein?
Sagt Zelensky, für mich das Übliche.
Der Barkeeper und die Herren?
Antwort Zelensky, die Zahlen.
Also, weiter.
Okay, weiter.
Jetzt mach dich mal nicht lustig. Merz, Macron und Starmer haben in der Bevölkerung immerhin einen Rückhalt von fast 56%. Zumindest, wenn wir die Umfrageergebnisse ihrer jeweiligen Parteien zusammenzählen.
Wären heute Wahlen, würden sie mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt. Da ist Zelensky den 3 Jahren Schritt voraus, in der Ukraine sind Wahlen derzeit untersagt.
Wie praktisch. Zurück zum Treffen der 4 am vergangenen Sonntag. Im ZDF lesen wir, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über ein Ende des Kriegs aufgerufen.
Na, dann dürfte das Ding ja jetzt damit beendet sein. Außerdem wurde bei dem Treffen ein 5-Punkte-Plan für einen Frieden beschlossen. Darunter die Forderung, die derzeitige Frontlinie solle als Ausgangspunkt für Verhandlungen dienen.
Fun Fact, in dem gleichen Abschnitt heißt es aber, alle 4 Länder pochen darauf, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Aber eine mit Gewalt veränderte Grenze ist die Grundlage der Verhandlung. Was denn nun?
Ja, ansonsten findet sich in dem sogenannten Friedensplan nichts Neues. Internationale Sicherheitsgarantien, eine multinationale Truppe zur Absicherung der Waffenruhe in der Ukraine, russische Reparationszahlungen und Mitsprache von EU und NATO.
Na, da wird Putin wohl begeistert zum Kugelschreiber greifen und fragen, wo er unterschreiben darf.
Hier mal eine Einschätzung, wie wir das Ganze sehen. Das Treffen in London war nicht mehr als eine mediale Inszenierung. Ein Theaterstück, um dem geneigten Tagesschau-Zuschauer zu suggerieren, wir schaffen Frieden, wir kümmern uns.
Der Fakt ist aber folgender. Die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben der Ukraine bisher insgesamt fast 100 Milliarden Euro zugesagt. Über die Hälfte davon stammt aus Berlin.
Hinzu kommen weitere rund 100 Milliarden Euro, die die Europäische Union der Ukraine zugesagt hat. Ein Großteil davon stammt ebenfalls wieder aus Berlin. Und was passiert mit dem Geld?
Ein Teil geht direkt an die Rüstungsindustrie. Die produziert dann Waffen und Drohnen, die dann an das ukrainische Militär gesendet werden.
Ein weiterer Teil wird direkt an den ukrainischen Staat überwiesen. Damit sollen Renten, Beamtengehälter und Infrastruktur bezahlt werden. Das ist praktisch, denn dann kann Kiew auch sein eigenes Steuergeld stattdessen in Waffen investieren.
um diese Megasummen zu rechtfertigen, ebenso wie die eigene milliardenschwere Aufrüstung, wäre Frieden ja völlig kontraproduktiv. Wenn also Merz, Dahmer und Macron vor die Kameras treten und von einem Friedensangebot sprechen, ist das so glaubwürdig wie ein Brandstifter bei der Feuerwehr.
Und das gleiche Spiel treibt auch Volodymyr Zelensky.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat auf X einen offenen Brief an Wladimir Putin geschickt. Er forderte Putin auf, den Krieg zu beenden und endlich an den Verhandlungstisch zu kommen.
So gesehen bei Focus Online.
Und wieder entsteht dem naiven Beobachter der Eindruck, toll, die Ukraine will wirklich einen Frieden, sie will wirklich verhandeln. Aber der Inhalt dieses offenen Briefes an Putin, der spricht eine ganz andere Sprache.
Da heißt es etwa, ja, sie können die Russen noch immer dazu zwingen, unter diesen Bedingungen zu leben. Doch ihre Ressourcen schwinden erheblich. Sie werden weder genug Geld noch genug politisches Kapital haben, um die Loyalität der Russen weiterhin so zu kaufen, wie sie es in den vergangenen 26 Jahren getan haben. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit die Welt dazu beiträgt, diesen Moment näher zu bringen.
Hä? Das klingt da überhaupt nicht nach einem Friedensangebot. Putin sei nach 26 Jahren an der Macht sicher müde geworden und er solle keine Angst haben, den Weg aus diesem Krieg einzuschlagen. Es klingt eigentlich eher, als wenn er sich über Präsident Putin lustig macht.
Ja, der Komiker. Nachdem Zelensky sich ausgiebig da über die Schwäche Putins und ganz Russlands auslässt, schlägt er ganz am Ende dann ein persönliches Treffen für Verhandlungen vor, etwa in der Schweiz.
Ich weiß nicht, ob ich an Putins Stelle diesen vergifteten Brief überhaupt bis zum Ende gelesen hätte.
Doch, Benjamin, hat er.
Dieser Brief, von dem Sie gerade gesprochen haben, enthält tatsächlich Elemente von Frechheiten. Was ist das also? Ist das ein Versuch, einen Boden zu bereiten für persönliche Treffen und Verhandlungen? Oder ist das vielmehr die Schaffung einer Situation, in der es in Wahrheit komplett unmöglich ist, überhaupt irgendwelche persönlichen Treffen abzuhalten? Also ich denke, es ist Letzteres.
Sagt Wladimir Putin bei einer Podiumsdiskussion auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg.
Und genau das haben wir befürchtet. Laut Moskau und auch laut Washington liegen einige Optionen für einen dauerhaften Frieden auf dem Tisch. Aber Putin befürchtet laut eigenen Aussagen auch, dass Europa eigentlich nur Zeit gewinnen will, um weiter aufzurüsten.
Und in Kriegszeiten rüstet es sich ja viel besser auf als im Frieden. Bei NTV, da lesen wir vor wenigen Tagen, die Ukraine sieht ihre Rüstungsindustrie als eine dauerhafte Quelle wirtschaftlicher Stärke. Die Nachfrage, die wir in der Ukraine geschaffen haben, hat einen Wirtschaftszweig hervorgebracht, der nun praktisch boomt. Daher ist er ein sehr wichtiger Teil unserer Zukunft.
Und dass Deutschland seine Rüstungszusammenarbeit mit der Ukraine massiv ausbaut, hatten wir euch ja in der vergangenen Woche schon gezeigt, etwa beim Thema Drohnen.
Die Frontlinie in der Ukraine hat sich seit über einem Jahr praktisch nicht groß verschoben. Aber die Drohnenangriffe im Hinterland haben auf beiden Seiten deutlich zugenommen. Es ist ein Abnutzungskrieg, der jeden Tag Menschenleben kostet.
Es fehlt nicht an Geld. Es fehlt aber perspektivisch an Menschen, die an die Front geschickt werden. Zumindest in der Ukraine. Aber auch da hat die EU mal wieder was vorbereitet. Es geht um den aktuellen Schutzstatus ukrainischer Männer.
Für neu einreisende Männer zwischen 23 und 60 könnte das ab März 2027 allerdings anders aussehen.
Die Grundtendenz ist so, Europa ist natürlich weiter hilfsbereit, vor allem für schwache, alte Menschen, Familien. Aber junge Männer, diejenigen, die wirklich Bedarf, die wirklich gebraucht werden in der Ukraine, die sollen bitte vor Ort helfen.
Sagt der CSU-Politiker und EU-Parlamentarier Manfred Weber bei Welt TV vergangene Woche.
Ja, was meint er denn mit vor Ort helfen? Wenn 2027 in der Ukraine Frieden herrschen würde, wäre der Schutzstatus doch für alle Ukrainer ohnehin obsolet. Also auch für die von Weber erwähnten Schwachen, Alten oder Familien.
Er redet davon, Männer im wehrfähigen Alter an die Front zu schicken, ihnen den Schutzstatus zu verweigern. Und nach unserer Lesart ist diese Diskussion eine weitere Vorbereitung für die Verlängerung des Krieges.
Tatsächlich haben die EU-Innenminister bei ihren jüngsten Treffen daraus auch keinen Hehl gemacht. Seitens der EU-Innenkommissare heißt es sogar ganz offen, Männer von 23 bis 60 Jahren sollen ausgeschlossen werden, da die Ukraine mit einem Mangel an Soldaten kämpft.
Wie dieser Mangel bzw. Mobilmachung da in der Ukraine aussieht, Darüber wurde ja bereits in der Vergangenheit immer wieder berichtet.
Die Methoden, die da mitunter angewandt werden, sind in meinen Augen zumindest teilweise extrem fragwürdig. Da wird doch mitunter mit großer Brutalität gearbeitet. Das heißt dann, dass diese Männer regelrecht in die Minibusse hineingestopft werden, zum Kreiswehrersatzamt gebracht werden, also zu dieser Rekrutierungsbehörde TZK. Dann geht es in ein kurzes Trainingslager und dann auch schon ab an die Front.
Ach, das meint Manfred Weber, wenn er von Hilfe vor Ort spricht.
In Russland scheint es dagegen noch Freiwillige zu geben, wobei viele neue Soldaten dort auch etwa mit Schuldenerlassen gelockt werden und mit saftigen finanziellen Anreizen für die Front gewonnen werden.
Machen wir uns nichts vor. Auch wenn wir uns es wirklich sehnlichst ganz anders wünschen, dieser Krieg wird weitergehen. Und finanziert wird das Ganze mit freundlicher Unterstützung des deutschen Steuerzahlers.
Und um noch mehr Öl ins ohnehin schon lichterloh brennende Feuer zu gießen, kommen Merz und Macron vor wenigen Tagen noch mit dieser fantastischen Idee hier um die Ecke. Das ZDF berichtet. Merz und Macron wollen EU-Erweiterung beschleunigen. Dass die EU so lange keine neuen Mitglieder aufgenommen hat, habe man sich auch selbst zuzuschreiben, sagt Kanzler Merz. Das Beitrittsverfahren soll daher einfacher werden.
Ha, dabei ging es zunächst um die Länder des Westbalkan, aber auch über die Ukraine wurde diskutiert. Laut einer EU-internen Schätzung würde der Beitritt Kiews die Europäische Union in den ersten Jahren fast 190 Milliarden Euro kosten.
Aber wie gesagt, es geht ja nicht ums Geld.
Nein.
Der Steuerzahler wird schon richten. Es geht um Macht, um Einfluss und um ein Zeichen gegenüber Russland. Es sind goldene Zeiten für Rüstungsschmieden und es ist eine der düstersten Epochen in der europäischen Nachkriegsgeschichte.
Und da sitzt er dann. Der große Friedrich Merz und spielt Napoleon Bonaparte. Unterstützt von seiner CDU-CSU, dem Koalitionspartner SPD und natürlich auch von den Grünen. Diese drei Fraktionen und die FDP haben in Deutschland einen entscheidenden Anteil daran, dass die Waffen in der Ukraine auch weiter nicht schweigen.
Whatever it takes.
Gibt's eigentlich so etwas wie einen Anti-Friedens-Nobelpreis?
Ja, der nennt sich Friedensnobelpreis. Grüße an Barack Obama.
Und dann fragt sich die deutsche Bundesregierung wirklich, warum man sie nicht erneut in den UNO-Sicherheitsrat gewählt hat.
Ach Gott, jetzt geht das auch noch los. Ja, dieses Gremium hat ja schon nicht den besten Ruf. Aber wenn Deutschland dann auch Mitglied ist, dann macht er sich wirklich vollends unglaubwürdig.
Aber nochmal von vorne. Warum wird Berlin künftig nicht mehr im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen und stattdessen Wien und Lissabon? Die Tagesschau klärt auf.
Am Ende hat es nicht gereicht. Österreich und Portugal haben sich durchgesetzt, weil sie auch schon sehr, sehr, sehr lange diese Kandidatur angekündigt hatten, deutlich vor der Bundesrepublik.
Oh nein, es war einfach nicht genug Zeit und die Bewerbung war viel zu kurzfristig. Da gab es ja nur ein zeitliches Problem. Sag mal, Marcel, wann genau hat Deutschland denn für die jetzige Wahl seine Kandidatur eingereicht? Mhm. Das klingt ja so, als wenn das praktisch nur wenige Wochen vorher gewesen wäre.
Nicht ganz.
Vor mehreren Monaten?
Denk ein bisschen größer.
Mehrere Jahre? Ach komm.
Offiziell hatte Deutschland im Jahr 2019 seine Bewerbung eingereicht.
Irgendwann in der Vergangenheit wich dieser Zeitstrahl ab und führte zu einem veränderten 1985. Sowohl für dich verändert, als auch für mich und Einstein.
Ja, genau.
Ein weiterer Funfact. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul sagte noch vor der Abstimmung, er sei sehr zuversichtlich, er habe ja mit zahlreichen Ländern gesprochen und man habe auf jeden Fall genug Stimmen zusammen.
Bedeutet im Umkehrschluss, Vertreter anderer Staaten haben Wadephul angelogen. In der geheimen Abstimmung haben sie dann lieber doch für Österreich oder Portugal gestimmt.
Warum eigentlich gerade diese beiden Staaten? Und jetzt sag nicht, die hatten mehr Zeit für die Bewerbung.
Auch. Aber Portugal hat einen sehr guten Draht zu Staaten in Lateinamerika und auch in Afrika. Und in der UN-Generalversammlung, da zählt ja jede Stimme gleich, egal wie groß das abstimmende Land dann tatsächlich ist. Und Österreich wird in weiten Teilen der Welt außenpolitisch immer noch als neutral wahrgenommen, auch wenn das manch Österreicher vermutlich anders sieht.
Und dann kommt Deutschland, stößt mit seinem harten Kurs in der Ukraine die halbe Welt vor den Kopf. Und mit Trump, Putin und Xi hat es die Bundesregierung auch geschafft, bei gleich drei einflussreichen Mächten Unmut auszulösen.
aber wir erklären immer allen anderen, was aus unserer Sicht das Richtige ist. Mehr noch, wir verlangen es auch von Ihnen. Ob beim Thema Energiewende oder bei Krieg und Krisen, Berlin hat immer die einzig richtige Antwort. Die will aber keiner hören. Niemand braucht die deutsche Moralkeule, noch nicht mal die Deutschen.
Und damit zum allerletzten Funfact für heute. Deutschland zahlt pro Jahr rund 5 Milliarden Euro an die Vereinten Nationen. Damit sind wir nach den USA der zweitgrößte Zahler, weit vor Großbritannien, weit vor Frankreich und vor China. Wir geben damit freiwillig das 20-fache unseres eigentlichen Pflichtbeitrags.
Ja, zahlen ja, aber bitte nicht mitbestimmen. Deutschland ist auf internationaler Ebene gescheitert. Einmal mehr. Und ich finde, da ist auch durchaus mal ein bisschen Schadenfreude angebracht. Aber nicht nur von uns. Auch international ist es ein Tag der Abrechnung.
Botswanas Ex-Präsident Masisi wird dabei sehr deutlich. Vielleicht hätte sich Frau Baerbock darauf konzentrieren sollen, ihre Arbeit in der Diplomatie zu machen, anstatt zu versuchen, Nigerianern vorzuschreiben, wo sie ihre Toiletten zu bauen haben und den Afrikanern zu sagen, wie sie mit Elefanten umgehen sollen. Das sagt er zur Bild.
Und dem ist eigentlich echt nichts hinzuzufügen.
Ja, richtig. Außer eins vielleicht. Der Onkel Wadefuhl dachte ja, er hat genug Länder geschmiert mit den deutschen Steuergeldmillionen und Milliarden. Und dann haben die heimlich einfach für Österreich gestimmt. Das ist eine tolle Nummer.
Und am schönsten war, dass die Baerbock selbst im UN-Parlament das Ergebnis mit versteinerter Miene dann verkünden musste. Die war genauso schockiert wie der Wadefuhl, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Frau Baerbock ist wirklich ein Sinnbild der deutschen Außenpolitik. Was die in ihren über 3 Jahren versucht hat anzurichten und auch angerichtet hat, das werden wir ihr nicht vergessen.
Nee. Ja. Nächste Station wahrscheinlich dann, wenn sie jetzt ausscheidet aus dem EU-Parlament, ich würde sagen Brüssel.
Wenn der Job der EU-Kommissionspräsidentin frei wäre, dann müsste Baerbock ihn bekommen.
Ja, natürlich.
Ja, die fällt immer wieder nach oben. Es ist wirklich faszinierend.
Aber nur fast.
Ja, das war's dann für heute.
So ist es. Aber keine Sorge, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Und bis zur parlamentarischen Sommerpause wird womöglich noch eine Menge passieren, zumindest eine Menge Nonsens. Wenn die da sitzen, Union und SPD, an diesem wuchtigen Kabinettstisch im Kanzleramt und in dicken Sesseln da um Lösungen für dieses Land ringen.
Also ich sag mal, so eine kleine Deutschlandfahne ist immer so irgendwie eingesteckt. Die muss schon sein. Ne? Dann habe ich auch meistens ein Trikot an und ein Bier gehört dazu.
Na dann, Prost Mahlzeit, liebe Frau Baas. Übrigens, wer nur zur Weltmeisterschaft mal verschämt ein kleines Deutschlandfähnchen schwingt und den Rest des Jahres das Land weiter in den Abgrund reißt, der bekommt bei uns natürlich Stadionverbot.
Richtig.
Ganz anders als alle Kontrafunk-Zuhörer, die sind hier immer herzlich willkommen. Mhm. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren und wir laufen uns jetzt schon warm für Folge 328. Die gibt es dann nächste Woche. Ich bin Benjamin Golme, ich bin heiß und auf der Ersatzbank heute mal wieder
Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Ciao, Andreas.
Tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.